MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Hexenkult und Hexenverfolgung. Das klingt irgendwie nach finsterem Mittelalter und ja, irgendwie wie aus so einer vergangenen Welt, oder? Aber auch heute werden in gut 40 Ländern der Erde Unschuldige als Hexen verfolgt. Und diese Verfolgung, die nimmt zu. Das katholische Hilfswerk Missio hat deshalb bereits 2020 den 10. August zum Internationalen Tag gegen Hexenwahn ausgerufen.
Anlass zur Ausrufung dieses Gedenktages ist das Martyrium einer Frau aus Papua-Neuguinea, die am 10. August schon 2012 von Bewohnern aus ihrem Dorf als Hexe beschuldigt und tagelang gefoltert wurde. Sie überlebte die schweren Misshandlungen, konnte entkommen und mit Hilfe von Schwester Lorena konnte sie in Sicherheit gebracht werden und ein würdevolles Leben weiterleben.
Solche Übergriffe gibt es in Mexiko und Uganda, in Syrien und Indonesien, erklärt Stefanie Schüller. Sie ist Auslandsreferentin bei Mission München für Südostasien und Ozeanien. Witwen, alleinstehende Frauen, Männer und sogar Kinder werden wegen des Hexenaberglaubens gejagt.
Die Begründungen für den Hexenwahn oder die Hexenverfolgung sind vielfältig. Der Glaube an Hexerei spielt da natürlich eine sehr große Rolle. Soziale Krisen, mangelnde Bildung, Armut, Not und auch Epidemien gelten in vielen Fällen als Auslöser für die Hexenverfolgung. Motive für die Beschuldigungen sind aber auch oft Habgier und Rache, wo der Hexenglaube dann als Vorwand genutzt wird, um Rivalen loszuwerden oder um sich auch persönlich zu bereichern.
Menschen werden verbrannt, erschlagen, gefoltert, weil sie als Schwächste der Gemeinschaft für Naturkatastrophen verantwortlich gemacht werden, weil sie mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind. Vor kurzem war Stefanie Schüller in Papua-Neuguinea und hat die Schweizer Ordensfrau Lorena Jenal getroffen, die sich seit 40 Jahren gegen den Hexenwahn engagiert.
Sie hat uns gesagt, sie hat ein House of Hope gegründet, wo 13 Frauen untergebracht waren. Sie hat uns gesagt, dass in den Wochen vor unserer Ankunft leider 3 Frauen an den Folgen der Folterung, die sie erlitten hatten, weil sie als Hexen beschuldigt worden sind, gestorben sind. Also es ist auch heute noch ein sehr verbreitetes Phänomen, gegen das unbedingt angekämpft werden muss.
Wünschen würde sich Stefanie Schüller Gesetze in allen betroffenen Ländern, die die Hexenverfolgung unter Strafe stellen und eine Polizei, die die Täter nicht deckt. Weil sich auch die katholische Kirche beim Thema Hexenverfolgung mit Schuld beladen hat, sieht Missio sich als katholisches Hilfswerk in der Verantwortung.
Wir können unsere Projektpartnerinnen und Projektpartner, die sich gegen solche Praktiken in ihren Heimatländern einsetzen und betroffene Frauen schützen, natürlich finanziell unterstützen. Wir können aber auch durch unsere Arbeit und durch einen internationalen Tag gegen Hexenwahn auf das Schicksal der Frauen aufmerksam machen und Betroffenen eine Stimme geben. Wir können durch unsere Arbeit zeigen, dass Hexenwahn kein Problem von gestern oder vorgestern ist, sondern dass das Thema in der Menschenrechtsarbeit und auch in der Entwicklungszusammenarbeit stärker beachtet werden muss.
Noch mehr Informationen zum Hexenwahn und wie Sie Missio mit Spenden helfen können, unschuldigen Menschen beizustehen, erfahren Sie auf der Homepage missio-hilft.de. Willi Witte für das MKR.
Rund 350 Geflüchtete leben im Ankerzentrum in Waldkraiburg. Dort müssen sie warten, bis über ihren weiteren Verbleib in Deutschland entschieden wird. Ein Prozess, der sich meist lange hinzieht, und auch auf einen Integrationskurs müssen die Geflüchteten häufig monatelang warten. Damit verschwendet man die Zeit der Menschen, die sich in vielen Fällen unbedingt integrieren und Deutsch lernen wollen. Dieser Meinung war eine Gruppe von Senioren und gründete kurzerhand das Netzwerk Asyl Waldkraiburg. Sprachpaten wie Eva Schnittger bringen jetzt den Geflüchteten regelmäßig Sprache, Land und Leute näher.
Ich mache seit 2019 den Integrationstalk. Dann bin ich einmal nach dem Kurs, mir war noch nach Laufen zumute, spazieren gegangen und habe auf einmal gemerkt, oh, da gibt es so viel Interessantes, das könnte ich erklären. Das gehört auch zur Integration. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, einmal im Monat machen wir einen Stadtspaziergang.
So trauen sich die Menschen auch mal raus aus dem Ankerzentrum und lernen Waldkraiburg kennen. Ein super Konzept findet Mirwas Aschner aus Afghanistan.
Ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn man in einer Gesellschaft leben will, dann muss man sich auch integrieren. Und da ist es wichtig, die Kultur und die Menschen kennenzulernen und die Orte, wo die Menschen leben.
So, I think it's very important.
An 5 Tagen unter der Woche bieten die Sprachpaten von Waldkraiburg außerdem auch Deutschkurse an. Das digitale Klassenzimmer ist das Herzstück der Initiative. Hier können die Bewohner des Ankerzentrums über eine E-Learning-Plattform schon mal Deutsch lernen, während sie auf einen offiziellen Integrationskurs warten müssen. Hilfe für Flüchtlinge, die hat in der kleinen Stadt am Inn Tradition. Das erzählt Sprachpate Hartmut Schüder.
Waldkraiburg ist entstanden als Flüchtlingsstadt nach dem Krieg. Es kamen eine ganze Menge Flüchtlinge aus den östlichen Anrainerstaaten hier nach Waldkraiburg. Und die haben eigentlich Waldkraiburg aufgebaut. Also möglicherweise ist es eine Affinität zu dem Thema Flüchtling, das uns dazu bewogen hat, zu sagen, wir wollen uns um die Flüchtlinge, die jetzt neuerdings zu uns kommen, kümmern. Und da war unserer Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt die Sprache. Deutsche Sprache braucht jeder hier, der in Deutschland leben will. Und das war so die Idee.
Mehr über die Sprachpaten hören Sie in Total Sozial gleich nach dem Gottesdienst um 19 Uhr hier bei uns im MKR und bei allen gängigen Streamingdiensten. Verlassene Dörfer. In Filmen und Büchern sind sie ja manchmal ein bisschen gruselig, aber auch immer spannend. In der Fröttmanninger Heide im Münchner Norden haben Archäologen jetzt so eine Siedlung entdeckt. Das Besondere ist die Vollständigkeit, sagt Jochen Haberstroh vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
Wohngebäude, Stallungen, Brunnen, Öfen und vor allem natürlich die Kirche mit zugehörigen Gräbern. Also sehr kompakt formuliert, alles was zu einem Dorf der Zeit, in dem Fall des 9. bis 13. Jahrhunderts, dazugehört.
Auffallend ist dabei, dass die Kirche für damalige Verhältnisse ziemlich groß war.
Vieles spricht dafür, dass wir da eine Kirche haben, die schon für einen Gemeindegottesdienst eben gedacht war, beispielsweise mit einem relativ großen Kirchensaal und möglicherweise eben auch für eine größere Gemeinde schon geplant worden war. Die Zahl der Gräber im Umfeld deutet das nicht unbedingt an. Also es ist kein großer mittelalterlicher Kirchhof, den wir hier haben, sondern eine kleine Gruppe von nur 20 Gräbern, vielleicht mit familiären Beziehungen zueinander.
In ganz vielen Bereichen sind die Forscher mit ihren Erkenntnissen noch am Anfang, sagt Jochen Haberstroh. Unklar ist zum Beispiel auch noch, ob es eine Pfarr- oder Filialkirche war. Spannend ist, dass unter dem einstigen Kirchenboden 2 weitere Gräber gefunden worden sind. Solche Gräber sind im Innenraum einer Kirche eher selten und nur für höher gestellte Personen erlaubt. Wer waren denn die Verstorbenen in den Gräbern?
Eines davon haben wir gerade frisch freigelegt an der Südwand und ein weiteres möglicherweise unmittelbar vor der Apsis, also im zentralen Bereich der Kirche gelegen. Beide, so wie es im Moment aussieht, ohne Beigaben.
Wie die verlassene Siedlung hieß, das kann aber zumindest vermutet werden. Mit Hilfe von Spezialisten der Bayerischen Staatsbibliothek wurde in mittelalterlichen Schriften der wahrscheinliche Name gefunden. Und zwar Wagrain. Unklar ist noch, warum die Bewohner ihren Ort verlassen haben.
Im Moment gehen wir von der Zeit um 1300 etwa aus. Und wir sehen am Befund, dass hier im Grunde, der Letzte das Licht ausgemacht hat. Also es wurde aufgeräumt. Es ist nichts, was auf Zerstörungen größerer Art hindeutet, sondern eher auf eine planmäßige Umsiedlung der Bevölkerung. Wohin die aber dann umgezogen sind, sozusagen, lässt sich mit unseren Methoden nicht ermitteln. In Frage kommen natürlich neue attraktive Siedlungsformen in der Zeit und das sind in erster Linie die gerade frisch gegründeten Städte im Umland, die natürlich attraktive Bedingungen geboten haben.
Wenn in einigen Wochen die Untersuchungen im ehemaligen Dorf abgeschlossen sind, dann geht die Arbeit am Computer in den Laboren los. Zum Beispiel soll mit der C14-Methode das ungefähre Alter der Skelette bestimmt werden. Sie hören das MKR, grüß Gott. Wenn Sie in den nächsten Tagen in den Himmel schauen, dann sehen Sie besonders viele Sternschnuppen. Sie werden übrigens auch Laurentius-Tränen genannt. Und was dahinter steckt, dazu mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche. Heute die Laurentius-Tränen, erklärt von Willi Wittel.
Auch in den kommenden Nächten kann man sie wieder über den Himmel zischen sehen. Sternschnuppen, jetzt im Juli und August sind es die Perseiden. Sie können so zahlreich am Nachthimmel gesehen werden, weil die Erde auf ihrer Umlaufbahn auf einer alten Kometenstraße fliegt. Hier löst sich ein Komet langsam auf und seine Rückstände verglühen beim Eintritt in die Erdumlaufbahn. Wenn man also eine Sternschnuppe sieht, die so hell leuchtet wie ein heller Stern, ist das eigentlich ein Gesteinsbrocken, der nur ein paar Millimeter groß ist. Durch ihre hohe Geschwindigkeit leuchten die kleinen steinernen Geschosse stark auf, sodass wir diese schöne Erscheinung am Himmel sehen können. Laurentius-Tränen heißen diese Sternschnuppen, weil sie rund um den Gedenktag des heiligen Laurentius besonders zahlreich über den Nachthimmel ziehen. Um den Märtyrer, der im Rom des 3. Jahrhunderts Diakon unter Papst Sixtus II. Gewesen ist, ranken sich einige Legenden. Die bekannteste: weil er das Geld der Kirche nicht dem Kaiser, sondern den Armen gegeben hat, soll er umgebracht worden sein. Die Legende besagt, dass der Heilige langsam auf einem Rost über dem Feuer zu Tode gequält wurde. Kurz vor seinem Tod soll er zu seinen Folterknechten gesagt haben: auf der einen Seite bin ich gar, ihr könnt mich umdrehen. Die Laurentius-Tränen kann man in diesem Sommer besonders gut in den Nächten am 12. und 13. August beobachten. Einfach Richtung Norden schauen und sich schon vorher viele Wünsche überlegen. Denn dann sollen pro Nacht bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde fallen.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.